Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 21. März einführen. Auf dem Programm stehen die Ouvertüre Nummer 2 in S-Dur von Louise Farrenc, das Klavierkonzert Nummer 2 in G-Moll von Camille Saint-Saëns und die Symphonie Fantastique von Hector Berlioz. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Anja Bielmeier. Solist ist Behzod Abdurayhmov. Louise Farrenc war eine französische Komponistin des 19. Jahrhunderts, zu einer Zeit, als Komponistinnen eher noch nicht so der Normalfall waren, wie ja eigentlich heute, sondern eher Ausnahmen. Bei Louise Farrenc war es allerdings so, dass sie in eine sehr musikalische Familie hineinwuchs und deswegen niemand es besonders ungewöhnlich fand, dass sie dann auch anfing zu komponieren. Sie war nebenbei auch eine ausgezeichnete Pianistin, hat sogar ihre Karriere im Wesentlichen dem Klavier zu verdanken. Sie war nämlich Professorin für Klavier. Das Komponieren war dann zwar vielleicht nur die Nummer 2 in ihrem Leben, aber eine sehr starke, sehr glänzende Nummer 2. Sie hatte noch dazu das Glück, dass bei allen ihren musikalischen Unternehmungen ihr Mann ihr sehr geholfen hat, der auch Musiker war und, was ihr besonders genützt hat, eben auch Musikverleger. Und ihre Werke konnten also regelmäßig erscheinen. Sie war von daher im Publikum sehr präsent und zwar nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa. Bekannt geworden ist sie auch durch eine Sammlung von Klavierstücken durch die Jahrhunderte hindurch, die sie auch zusammen mit ihrem Mann erarbeitete und die den wunderbaren Titel Le Trésor des Pianistes, also der Schatz der Klavierspieler, trägt. Das war damals eher ungewöhnlich, dass man sich auch für die Klaviermusik vergangener Zeiten interessierte. Louise Farrenc ging da sehr weit zurück und bot also dann ein ganzes Panorama der Klaviermusik vom 16. Jahrhundert bis in ihre eigene Gegenwart hinein. Als Komponistin war Louise Farrenc eigentlich hauptsächlich so der Frühromantik verpflichtet. Beethoven spielte für sie weniger eine Rolle. Das unterschied sie von den anderen Komponisten des mittleren und späten 19. Jahrhunderts, die sich ja fast ausschließlich auf Beethoven bezogen. Ihr lag vielleicht nicht so sehr das Dramatische und Tragische, sondern eher das Abwechslungsreiche, das Pointierte, das Unterhaltsame. Ihr größtes Vorbild war vielleicht Felix Mendelssohn Bartholdy und das kann man auch in der Ouvertüre in S-Dur sehen, eines ihrer erfolgreichsten Werke. Ein sehr spritziges Stück, sehr abwechslungsreiches Stück, in dem sie ihre Ideen ausbreitet, aber nie so, dass es zu viel wird, sondern wenn eine Idee sich dann sozusagen ausgesungen hat, dann ist sie um keinen Einfall verlegen und präsentiert dann gleich die nächste. Wie gesagt, eine sehr unterhaltsame Musik, aber auch eine sehr formal gelungene Musik und eine sehr schön orchestrierte Musik. Louise Farrenc wurde bald nach ihrem Tode vergessen, aber dann gegen Ende des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt und allmählich kann man auch immer mehr ihrer Werke im Konzertsaal wieder hören. Camille Saint-Saëns war eine der dominierenden Figuren der französischen Musik im 19. Jahrhundert und auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Als er zunächst in Erscheinung trat, galt er als Avantgardist. Dann repräsentierte er für einige Jahrzehnte sozusagen den Mainstream der französischen Musik und schließlich im hohen Alter galt er so als etwas überlebt, als nicht mehr ganz zeitgemäß, als zurückgeblieben. Das lässt darauf schließen, dass er sich eigentlich doch immer treu geblieben ist. Nur die Zeiten haben sich geändert, sein eigenes Komponieren hat sich weniger geändert. Er hat eigentlich in jeder Epoche seines Lebens Meisterwerke geschrieben. Die unterscheiden sich nur dadurch, ob sie eben etwas mehr inspiriert sind oder etwas weniger. Er hat auch viel Auftragsmusik geschrieben, die nicht immer ganz so fesselnd ist. Aber wenn er machen durfte, was er wollte, dann hat er ganz großartige, ganz originelle Werke hervorgebracht. Manchmal sogar unter Zeitdruck, wie bei dem zweiten Klavierkonzert, das er sehr schnell komponieren musste, weil der Konzerttermin schon feststand. Saint-Saëns war ja selbst ein großartiger Pianist, hat viele seiner Werke selbst uraufgeführt, so auch das Klavierkonzert Nummer 2. Man merkt vielleicht so ein bisschen den Druck diesem Werk an, aber durchaus im positiven Sinne. Es ist so wie eine ganz geniale, schnell hingeworfene Improvisation, aber doch wie immer bei Saint-Saëns formal auch sehr solide. Er galt ja überwiegend doch als Klassizist und weniger als ein Romantiker, der jetzt neue Bahnen beschritt. Er hat durchaus sich verlassen auf die klassischen Modelle und zum Teil auch die Modelle Haydn, Mozart, Beethoven in Frankreich erst richtig eingeführt. Über das zweite Klavierkonzert hat man gesagt, es sei sozusagen der Weg von Bach zu Offenbach, also der Weg von dem strengen Kontrapunkt von Johann Sebastian Bach zur leichten Operettenmusik von Jacques Offenbach. Das war so gar nicht nett gemeint, aber heutzutage, wo auch Jacques Offenbach anerkannt ist als großer Meister, empfindet man das durchaus als Kompliment, dass Saint-Saëns in diesem Stück einen so großen Bogen hat schlagen können. Der Offenbach, der schlägt vor allem durch im zweiten Satz. Das ist so ein sehr spritziges, brillantes Scherzo im schnellen Tempo und in S-Dur. Während der Johann Sebastian Bach schon ganz zu Anfang auftaucht im ersten Satz, ausnahmsweise einem Andante, also es fängt nicht wie üblich mit einem schnellen Satz an, sondern mit einem langsamen, der aber sehr weit ausgesponnen ist und dann durchaus auch Tempowechsel kennt. Zunächst ganz improvisatorisch, aber er verfestigt sich dann ganz allmählich und das ist großartig, wie Saint-Saëns das gemacht hat, aus solchen improvisatorischen Anfängen dann nach und nach ein ganz festes Gefüge zu entwickeln. Der zweite Satz, wie gesagt, dieses etwas offenbachhafte Scherzo, und als dritter Satz kommt dann ein sehr, sehr schneller Satz, der so ein bisschen erinnert an eine Tarantella, und das Vorbild war hier vielleicht der Schlusssatz der sogenannten schottischen Symphonie, der Symphonie in A-Moll von Mendelssohn, auch eine Tarantella. Das hat Saint-Saëns offenbar sehr viel Spaß gemacht, es ist ein sehr feuriger Satz auch. Die Nähe zu Mendelssohn ist zwar ziemlich stark, aber trotzdem ist es ein ganz eigenständiges Gebilde geworden, mit ganz überlegendem französischen Humor gestaltet. Die Symphonie Fantastique von Hector Berlioz ist, wenn man so will, eine Art französische Revolution in Musik. Als Berlioz sie schrieb, lag die Revolution zwar schon einige Jahrzehnte zurück, aber in der Musik hatte sie eben noch nicht stattgefunden und Berlioz beschloss also genau das zu unternehmen und schrieb ein Werk, das wirklich ganz, ganz neu war und ganz, ganz revolutionär. So ein bisschen, um das zu kaschieren oder zu rechtfertigen, hat er dann den Titel Symphonie Fantastique erfunden. Natürlich gab es fantastische Symphonien auch schon vorher, aber es war doch neu, dass mit derartiger Intensität dann ein Werk entstand, was wirklich alleine ein Fantasiegebilde war, was sich zwar auch bezog auf die klassischen Formen, aber die eben in diesem fantastischen, revolutionären Sinne umgestaltete. Das unmittelbare Vorbild war wahrscheinlich die Symphonie Nummer 6 von Beethoven, die sogenannte Pastoralsymphonie. Auch bei Berlioz gibt es einen pastoralen Satz, den dritten, wo man das Englischhorn und die Oboe als eine Art Hirtenschalmeien hört. Berlioz hat der Symphonie auch ein Programm beigegeben, das war damals auch etwas ganz Neuartiges. Zwar gab es auch schon in Beethovens sechster Andeutung in den Titeln, den Überschriften der Sätze, worum es hier ging, etwa heiteres Erwachen, schöner Gefühle bei dem Gang aufs Land und ähnliche Titel. Und Berlioz hat das dann aber ziemlich ausgearbeitet und ein sehr umfangreiches Programm entworfen, was er aber dann nur zum Teil veröffentlicht hat. Es ist dann doch so, dass diese Symphonie gehört werden will als Episoden aus dem Leben eines Künstlers. Das heißt, es ist so ein bisschen autobiografisch, auch die Symphonie, das hängt damit zusammen, dass Berlioz sich damals in eine irische Schauspielerin sehr, sehr verliebt hat. Er hat ihr hunderte von Liebesbriefen geschrieben, sie hat nicht einen einzigen beantwortet und sozusagen aus Frustration darüber hat Berlioz dann diese Symphonie geschrieben, die wurde auch aufgeführt. Berlioz hat seine Angebetete eingeladen und endlich da hat sie dann sein Genie erkannt. Es kam dann kurze Zeit später auch wirklich zur Hochzeit. Nur muss man sagen, die Ehe verlief unglücklich und hat sich nach einigen Jahren dann wieder aufgelöst. Soweit sind wir aber noch nicht in der Symphonie. Die beschreibt erstmal die Gefühle des zurückgewiesenen Künstlers. Im ersten Satz, da träumt er, er hat Opium genommen und hat dann ganz, ganz schwere Träume. Rauschgift war ja zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Paris schon sehr, sehr populär. Auch Charles Baudelaire schuf seine künstlichen Paradiese aufgrund von Rauschgifteindrücken. Und Berlioz hatte eigentlich nur sich angeschlossen an das, was überall gerade im Schwange war. Zunächst ist dieser Traum ganz schwer und ganz düster, aber dann taucht das Bild der Geliebten auf in einem wunderbaren Thema in C-Dur. Dieses Thema hat Berlioz die Idee fix genannt, die fixe Idee, und das kommt auch wirklich durchgängig in jedem Satz der Symphonie immer wieder vor, wie eine Idee, die man einfach nicht aus dem Kopf bekommt. In diesem Falle natürlich das Bild der Geliebten, das einen nie verlässt, ganz egal, wo man ist. Im ersten Satz, da wird die Geliebte noch sehr, sehr positiv dargestellt, sehr, sehr leidenschaftlich. Der zweite Satz heißt ein Ball. Da versucht der Künstler Ablenkung zu finden, indem er eben einen Ball besucht und auch tanzt. Das ist ein schöner Walzer, in dem die Harfen eine große Rolle spielen. Aber in der Mitte des Balls taucht dann auch die Geliebte auf, aber sie scheint sich gar nicht an den Künstler zu kümmern. Das Tanzen geht weiter, aber es kommt zu keinem intensiveren Kontakt. Und es hört dann ganz glänzend auf, aber der Künstler bleibt alleine. Die nächste Flucht führt ihn dann aufs Land. Da lauscht er den Hirten, wie sie ihre Schalmeien blasen. Und endlich scheint er ein bisschen Ruhe zu finden. Die Musik ist sehr, sehr ruhig, sehr langsam, sehr angenehm auch und eben sehr ländlich. Aber auch da, wo er es gar nicht gebrauchen konnte, taucht das Bild der Geliebten wieder auf, versetzt ihn in ungeheure Unruhe. Die Musik wird dann ganz pathetisch und beschwört immer wieder diese Idee fix herauf. Nur ganz, ganz schwer kann der Künstler seine Ruhe wiederfinden. Zum Schluss hört man noch einmal die Hirtenschalmeien. Zu Anfang war das ein wunderbares Duett zwischen Englischhorn und Oboe. Aber am Schluss dann antwortet der zweite Hirt nicht mehr auf die Rufe des ersten und alles versinkt so in einer Stimmung eines heraufkommenden Gewitters. Man hört das Gerollen in den Pauken. Der vierte Satz, der heißt dann der Gang zum Richtplatz. Der Künstler träumt, dass er zum Schafott geführt wird. Eine ganz martialische Musik, die dann einen ganz brillanten Marsch auch enthält für Blechbläser. Kurz bevor das Fallbeil ihn enthauptet, hört man nochmal die Idee fix. Das letzte Mal, dass das Bild der Geliebten in seinem Kopf erscheint, aber da saust das Beil runter und man hört wirklich sehr, sehr deutlich, wie der Kopf abgetrennt wird und in einen Korb fällt, der für den Zweck bereitgestellt war. Es ist selten, dass die Musik so drastisch ist, gerade so gruselige Situationen schildert. Und das ist Berlioz hier in ganz faszinierender Weise gelungen. Man mag es vielleicht sogar etwas abstoßend finden, diese Drastik, aber es funktioniert auf jeden Fall ganz ausgezeichnet. Der letzte Satz ist nun der Traum einer Walpurgisnacht. Der Künstler befindet sich schon im Jenseits sozusagen und ist da in einen großen höllischen Hexensabbat geraten. Und dieser Hexensabbat wird angeführt von der Geliebten, die jetzt als Hexe auftritt. Und das hat zur Folge, dass ihr wunderbares Thema ganz grässlich verzerrt wird, mit Trillern geblasen von einer hohen, quiekenden Klarinette, der S-Klarinette, der sogenannten kleinen Klarinette, die nicht so weich und sanft klingt wie die anderen Klarinetteninstrumente, sondern sehr schrill und durchdringend. Dann wird das Dies Irae zitiert, die alte gregorianische Melodie des jüngsten Gerichts in den tiefen Blechbläsern und dann auch in den anderen Instrumenten. Und es kommt zu einem allgemeinen Tanzwirbel auf dem Blocksberg, an dem die Geliebte natürlich ganz an vorderster Stelle teilnimmt. Und das scheint nun die endgültige Vernichtung des wunderbaren Traums der Liebe des Künstlers zu sein. Berlioz hat es dabei aber nicht bewenden lassen. Er hat eine Fortsetzung der Symphonie Fantastique komponiert. Die trägt den Titel Die Rückkehr ins Leben. Die ist allerdings nie populär geworden, obwohl es auch ein großes symphonisches Werk ist, sogar mit Singstimmen. Es ist so, dass diese Symphonie Fantastique, also die eigentliche, die erste, die einzige, so umwerfend gut gelungen ist, dass man auf eine Fortsetzung wirklich gut und gern verzichten kann. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 21. März um 19 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.